Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Was hat meine Frau und ich alles für Pläne? Na, einer war zum Beispiel davon, dass wir, bevor wir nach Bruchsal kommen, darüber nachdenken, ein Haus zu bauen. Und das haben wir auch bewegt, haben Pläne geschmiedet. Und dann haben wir jemanden eingeladen, der sowas vermittelt und auch durchführt bis zum Ende und haben mit ihm das alles durchgesprochen, wie das Haus aussehen sollte, welches Zimmer man wohin setzen sollte, wie viele Zimmer es sein müssten, wie die Lage sein soll. Alles durchgeplant. Und dann zum Schluss kamen noch so ein paar kleinere Fragen. Habt ihr ein Grundstück? Nein. Habt ihr Eigenkapital? Nein. Habt ihr Möglichkeiten und Wissen, handwerkliche Begabung, Eigenleistung mit einzubringen? Nein. Bertolt Brecht, gutes Zitat, Sven, das muss man ja nochmal geben. Hätten wir jetzt hier auch gesagt. Wir hatten große Pläne, aber wir hatten weder die Mittel gehabt, noch die Möglichkeiten, noch das Know-how, noch das Eigenkapital. Unser Plan wurde schnell verworfen, weil er für uns unmöglich war. Jetzt sind wir heute Morgen hier zusammen vor unserem Gott. Und unser Gott ist ein großartiger Planer. Das war er und das ist er. Und wenn wir die Schrift lesen und Gott auch immer mehr kennenlernen, dann sehen wir, dass das, was er plant, also sein Ratschluss, zustande kommt. Immer. Immer. Er hat die Mittel, er hat die Möglichkeiten, er hat das Wissen, er hat alle Sonderfälle im Blick, er hat alle Eventualitäten im Blick. Und ich dachte mir, dass wir gerade in Zeiten, in denen deutlich wird, dass wir nichts in der Hand haben in dieser Welt, gar nichts, dass wir anstatt uns über unsere Machtlosigkeit den Kopf zu zerbrechen, wir besser Gott mehr kennenlernen, wie er die Geschichte lenkt, zu seinem Ziel hin. Viel besser, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ihr woanders hinguckt, werdet ihr verrückt. Also wenn wir die Bibel lesen, dann ist es nicht zu überlesen, dass es einen Plan gibt. Für die Welt, aber auch für unser Leben. Einen Plan für die Welt und dass Gott hinter allem steht. Gott erfand, Gott machte, Gott schuf, Gott erhält, Gott kontrolliert, Gott begann die Zeit und Gott wird sie beenden. Und der Plan des Dreieinen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist es, in dieser Zeit Menschen zu retten. Das ist sein Plan. Was für ein Segen ist es für uns, heute Morgen auf Gott zu schauen und zu wissen, dass er schon vor Erschaffung der Welt einen Plan hatte. Und wie er geplant hat, uns zu erlösen, uns zu retten und wie er die Welt an sein Ziel führt. Wir müssen da hingucken, liebe Gemeinde und Freunde, die ihr heute Morgen hier seid. Das hilft auch gegen unsere Überheblichkeit. Wenn wir von diesem Plan Gottes vor Grundlegung der Welt lesen, Gott hat die Kontrolle, er allein rettet, er allein hat die Mittel, er hat die Möglichkeiten. Und liebe Gemeinde, wir sollten uns nicht so über unsere kurze Zeit, unsere oft kleinen Probleme aufregen, die real sind. Aber schauen wir mal nach oben, schauen wir auf unseren Gott und auf seinen wunderbaren Plan. Das möchte ich gerne heute Morgen mit euch machen. Dieser Plan der Rettung begegnet uns vor allem in einer Person, das ist Jesus Christus. Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 1 folgendes. Er schreibt es einem jungen Pastor, dem Timotheus, und er schreibt ihm: Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist, wodurch? Durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Was sagt Paulus hier? In ihm war uns Gnade, in Christus war uns Gnade vor Erschaffung der Welt gegeben und jetzt ist sie in ihm offenbart worden. Da hat er hingeschaut. Wo ist es offenbart worden, diese Gnade? in der Geschichte. In der Weltgeschichte. Das ist mein erster Gedanke für heute Morgen. Möchte ich nur kurz drauf gucken, aber das ist wichtig. Gottes Plan verwirklicht sich in der Geschichte. In der Geschichte. Und er bestätigt sich gleichzeitig dadurch für alle. Denn Geschichte kannst du nicht manipulieren, sie ist passiert. Und daran sollten wir uns gerade heute am Pfingsten auch nochmal erinnern. Christliche Erlösung basiert auf Geschichte. Und das ist ein neuer und das ist ein wesentlicher Punkt. Und viele gehen heute genau an dieser Stelle völlig in die Irre. Wir haben so sehr unsere Philosophien, unsere Ideen. Wir haben uns so an unsere Gedanken gewöhnt, die wir denken. Wir wünschen uns geradezu rettende Ideen, große Gedanken, an denen wir uns festhalten können. Aber das ist nicht das Christentum, große Gedanken. Christentum ist Gott, der seinen Plan verwirklicht. Das ist Christentum. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der hat es verkündet. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er ist gekommen. Wenn ihr so wollt, ist die ganze Schrift, wenn ihr sie lest, ein Buch der Taten Gottes. Und unsere ganze Rettung hängt nicht von Ideen ab, sondern von dem, was Gott in Raum und Zeit gewirkt hat. Davon hängt unsere Rettung ab, von nichts anderem. Und deshalb können wir uns so sicher sein, auch als Gemeinde. Ideen kommen und gehen, sie werden für falsch befunden, da müssen neue her. Aber hier reden wir über historische Ereignisse. Gott erschafft die Welt, dann schreibt er Geschichte mit den Juden. Wir sehen dort sein wiederholtes Eingreifen. Gott befreite dieses Volk, führt es aus der Gefangenschaft raus. Dann waren sie ungehorsam, er führt sie wieder in die Gefangenschaft hinein, dann führt sie wieder heraus. Und dann schreibt Paulus später, dass dieser handelnde Gott auch seinen Sohn sandte. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Das ist Geschichte, keine Gedanken. Dann haben wir jetzt diese Person, diese historische Gestalt Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes. Wir haben seine Auferstehung, eine Tatsache, nicht ein Gedanke, Tatsache. Und deshalb wird uns so viel von seinem Erscheinen auch nach seiner Auferstehung ja berichtet. Wir kommen ja ein bisschen von Ostern her. Leute haben ihn gesehen. Paulus berichtet davon in 1. Korinther 15, wie viele Zeugen ihn gesehen haben. Alle diese Dinge sind Fakten in der Geschichte passiert. Und nun beschäftigen wir uns ja hier in der Gemeinde, also die hier seit 3 Jahren mindestens hier sind, wissen, dass wir uns mit der Johannes-Serie beschäftigen. Seit 3 Jahren. Wir beschäftigen uns mit dem Kommen des Sohnes in diese Welt. Jesus ist der Sohn Gottes. Vollkommen Mensch, aber auch Gott. Gott kommt zu uns. Und es wird berichtet, er hat alle unsere Feinde, sogar den Tod besiegt. Gott handelt für uns und anstelle von uns. Das ist die biblische Botschaft, konkret in der Geschichte. Aber, und damit hört es nicht auf, das ist nicht alles. Der Sohn ist erschienen, hat sein Werk in dieser Welt getan und hat diesen Plan von Gott, dem Vater, für uns greifbar. Er hat ihn real gemacht, sichtbar gemacht. Und als er das alles vollbracht hatte, ist er in den Himmel zurückgekehrt und hat sich zur Rechten Gottes in der ewigen Herrlichkeit gesetzt. Aber das ist nicht das Ende. Es geht noch weiter. Und das bringt uns zu einer nächsten Begebenheit, nämlich dem Tag des Pfingstfestes. Das feiern wir heute. Pfingsten. Und ich möchte mit euch zunächst eine Sache festhalten, weil wir, wie gesagt, von der Johannes-Serie kommen, was uns Pfingsten zunächst mal lehrt in Bezug auf unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Was sehen wir? Das ist mein zweiter Gedanke. Pfingsten bestätigt nochmal Jesus als den Messias. Pfingsten bestätigt Jesus als den Messias. 5-mal wird im Neuen Testament vor dem Ereignis am Pfingsten erwähnt, dass Jesus Menschen mit dem Heiligen Geist taufen wird. 4-mal in den Evangelien heißt es. Und 1-mal dann in der Apostelgeschichte. Da heißt es folgendermaßen, Kapitel 1, ich möchte euch das lesen. Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Ist die Taufe mit dem Heiligen Geist schon passiert in Apostelgeschichte 1? Nein, es ist immer noch zukünftig. 5 Verheißungen auf eine Taufe mit dem Heiligen Geist im Neuen Testament, in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, und es ist zukünftig. Jesus war der, der im Heiligen Geist taufen würde, und am Pfingsten tut er es konkret in der Geschichte. Da passiert es. Wo? An einem konkreten Ort in Jerusalem. Er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Die Frage, sagt er die Wahrheit? Die historische Auferstehung, haben wir gesagt, ist eigentlich schon Beweis genug. Aber hier kommt ein weiterer Beweis. Jesus wendete sich vor seinem Weg ans Kreuz. Und damit haben wir in der Johannes-Serie aufgehört letztens. An seine Jünger, kurz bevor er ans Kreuz ging. Sie waren niedergeschlagen, weil er ihnen frustrierende Message gesagt hat. Ich werde gehen. Ich werde euch allein lassen. Ihr werdet verfolgt werden. All diese Dinge. Und dann sagt er in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Und dann fährt er fort in Johannes 14. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Könnt ihr euch erinnern? Also die, die da waren. Und Johannes 14, ab Vers 16. Und ich will den Vater bitten, dass er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei. Wie lang? In Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. Das waren die Verheißungen des Messias. Und an anderer Stelle ermutigt er sie nochmal in Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Was tut Jesus da? Er verpflichtet sich selbst, dass er sagt, das werde ich tun. Tatsächlich meint er in etwa das, ich lege mich fest, mein Weg wird ans Kreuz gehen, ich werde weggenommen, aber seid nicht traurig. Ich muss gehen, aber ich werde euch nicht alleine zurücklassen, sondern euch den Heiligen Geist senden. Das war sein Versprechen. Wenn der Heilige Geist zu Pfingsten nicht gekommen wäre, hätten wir das Recht zu sagen, dass Jesus auch nicht der Sohn Gottes ist, nicht der Messias. Oder zumindest müssen wir sagen, er ist nicht verlässlich. Aber das ist er nicht, weil wir feiern heute Pfingsten. Das Kommen des Heiligen Geistes beweist, dass er treu ist. Er hat verheißen und die Verheißung erfüllt sich. Er ist der Sohn Gottes, ich werde ihn senden, einen anderen Tröster. Das betont Petrus dann auch in seiner Predigt. Lasst uns das lesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, ihr könnt gerne jetzt Apostelgeschichte 2 mal aufgeschlagen liegen lassen. Ich werde immer ein bisschen drauf zurückgehen. Petrus betont das in Apostelgeschichte 2. Das ganze Haus Israel wisse nun zuversichtlich, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dass er es getan hat, das feiern wir heute, dass er den Heiligen Geist gesendet hat. Und damit ist Pfingsten, und da sind wir beim Hauptthema für heute. Das ist der vorläufige Höhepunkt in Gottes Geschichte. Vorläufiger Höhepunkt in Gottes Heilsgeschichte. Ich möchte euch die ersten Verse lesen. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Ich lese die weiteren Verse. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart, in ihrem eigenen Dialekt reden hörte. Leute, was war da damals los? Habt ihr ein bisschen ein Bild im Auge, eine Versammlung wie wir, und auf einmal, plötzlich, kommt was von oben, aus heiterem Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Von oben, mitten in eine ganz normale Veranstaltung hinein. In ein Treffen von Menschen. Was hat es damit auf sich? Das möchte ich mit euch ein bisschen nachvollziehen. Was ist da in der Geschichte passiert? Die Bürger Jerusalems waren verblüfft. Lest ab Vers 7 weiter. Könnt ihr gerne mitverfolgen. Sie gerieten aber alle außer sich und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin, und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Und dann wieder die anderen sagten spottend, die sind voll süßen Wein. Die sind betrunken. Leute, was ist hier los? Was passiert denn da von oben? Ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, auch durch die Sprachenrede, ist, dass Gott sein Evangelium bestätigt als gültig für alle Nationen. Gott hat Sprachbarrieren abgebaut. Nicht aufgebaut, abgebaut. Dass jeder verstehen konnte. Was sind denn diese großen Taten Gottes, von denen Sie hier reden? Es sind die Taten, die in der Vergangenheit bereits passiert sind, von den Plänen, die Gott umgesetzt hat, die Gott verwirklicht hat. Und nun auch noch dieser Pfingsttag, plötzlich an einem Tag in der Geschichte. Was geschah an diesem Tag? Menschen aus allen Nationen waren da und hörten, was Gott bisher bereits getan hat, in ihrer eigenen Sprache. Alle Nationen sollen das hören und mitbekommen. Könnt ihr euch erinnern, Jesus hat gesagt, zunächst zu seinen Jüngern, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist nur eine Botschaft für Israel. Und hier ändert sich jetzt was. Jetzt wird diese Botschaft, die damals zunächst nur für Israel gilt, eine Botschaft für alle Nationen. Gott fängt an, seine Gemeinde zu bauen aus allen Nationen. Und hier waren also nun die Apostel und andere alle an einem Ort zusammen. Sie saßen zusammen, so wie wir das heute tun. Sie saßen schon 10 Tage zusammen, haben gewartet, wie Jesus gesagt hat. Sie beteten, wie auch zuvor. Sie warteten, wie es Jesus ihnen gesagt hat. Und dann, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel von einem gewaltigen Wind. Wir sind zusammen gebetet, oh Gott, ich würde mir sowas nochmal wünschen. Dass wir alle so richtig nochmal wach werden. Ich habe eine Ahnung, die Kirche schläft ganz gemütlich. Aber es war ein Zeichen damals, ein Startschuss, dass Gott neu eingreift in die Geschichte. Schaut, sie haben das nicht gesucht, dieses Ereignis. Es passierte von oben her, einfach so, weil Gott es wollte. Gefolgt von den fantastischen Ereignissen, die wir hier lesen in Apostelgeschichte 2. Was ist da geschehen? Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinheit, kam auf die junge Gemeinde herab. Das ist geschehen. Eine neue Art, wie Gott arbeiten wird in dieser Welt. Er kam, um den Plan Gottes weiterzuführen. Diesen Plan, der bereits vor Beginn der Welt bestand. Der Sohn war gekommen, er hatte sein Werk vollendet. Der Geist wurde gesendet, um damit fortzufahren, dieses Evangelium nun an alle Nationen weiterzusagen. Das sind die Fakten aus Apostelgeschichte 2. Und diese große und wunderbare Tatsache, die wir hier lesen, ist ebenso Realität wie die Geburt von Jesus. Sie ist genauso Fakt wie sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Eine Geschichte passiert. Das Kommen des Heiligen Geistes auf diese Gruppe von Menschen und die wunderbaren Dinge, die dann geschahen sind, bezeugte Erscheinung. Es sind Tatsachen. Und diese Ereignisse markieren den Beginn von etwas völlig Neuem. Deswegen so extrem, so übernatürlich an dieser einen Stelle. Das Evangelium geht an alle Welt, in alle Welt. Und natürlich reagierten die Menschen in Jerusalem und an jedem anderen Ort entsprechend darauf. Sie wurden mit einem Phänomen konfrontiert, das sie nicht verstanden haben. Wie erklärst du denn anderen Phänomene? Hast du es schon mal gemacht? Übernatürliches Eingreifen? Wie passiert das hier? Wie erklären die Jünger das, was hier passiert? Interessant. Das ist eine zweite Beobachtung aus dem Text. Gott befähigt ganz einfache Menschen, sein Werk zu erklären. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa, fragen die Leute. Wie hören wir, denn sie alle reden in unserer Muttersprache von den großen Taten Gottes. Hier standen diese einfachen Männer, Apostel, Petrus und die anderen. Was waren das für Leute? Einfache Leute, normale Leute. Petrus war Fischer, viele andere ebenfalls. Waren nicht Gelehrte, brillanter Verstand, großartige philosophische und theologische Einsichten, gewöhnliche Menschen. Einfache Handwerker. Aber plötzlich erlebte man sie in der Öffentlichkeit auftreten und in einer unbekannten Sprache, menschlichen Sprache, zu reden und das mit Vollmacht, erfüllt mit dem Geist der Herrlichkeit Gottes. Auf jeden Fall drängten sich die Menschen um sie und sie waren ratlos. Was ist das? Phänomen. Und Petrus erklärt es dann. Schaut, was wir festhalten müssen, wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, ist, Gott bestätigt auf diese Art und Weise den Beginn von etwas Neuem. Wir sollten nicht erwarten, dass das permanent so weitergeht. Hat Gott immer so gemacht. Seine Botschaft, als Jesus geboren wurde, war extrem, außergewöhnlich. Als Geist Gottes kam, außergewöhnlich. All das ist Teil des großen Planes Gottes. Die Veränderung in diesen Männern und ihr Predigen, die Kraft, die ihnen gegeben wurde, Wunder zu vollbringen, all diese Dinge, die sie dann taten. So bereitet sich diese Botschaft aus. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, wie es dann weiterging. Mit Kämpfen. Da war nicht immer was von oben, permanent, und dann war das Problem weg. Es war der Startschuss. Was bedeutet das, dass der Heilige Geist so zu Gottes Volk kam? Die Antwort lautet, Gottes Plan geht weiter. Es geht weiter. Der Geist war gesendet worden, diesen Plan zu unterstützen, ihn fortzuführen und auszudehnen, darüber zu wachen, dass er umgesetzt wird, bis er schließlich vollkommen Realität werden wird. Und das liegt ja auch noch in der Zukunft. Kein Mensch wird je diese Sicht von Leben und Tod und diese siegreiche Lebenshaltung erfahren, ehe er nicht diesen Fakten Glauben schenkt. Deswegen predigen wir, deswegen lehren wir, deswegen müssen wir Menschen damit konfrontieren, was da passiert ist, was Gott Großes getan hat, die großen Taten Gottes in der Geschichte. Wenn wir also heute Pfingsten feiern, dann wollen wir das festhalten. Es ist unerlässlich, die Ereignisse des Pfingsttages als die Erfüllung und den Beweis von Gottes Verheißung zu sehen. Er macht weiter Geschichte. Ihr wisst, oder die meisten wissen, dass Gott im Alten Testament schon versprochen hat, dass er seinen Heiligen Geist ausgießen wird. Davon spricht Petrus jetzt auch in seiner Predigt in Jerusalem am Pfingsttag. Erkennen wir die ganze Tragweise, was Petrus hier sagt. Die christliche Position stützt sich einzig darauf, auf den Plan Gottes, der umgesetzt wird. Schon vor am Beginn der Welt war er da. Das heißt, Gott erfüllt hier in Apostelgeschichte 2 sein Versprechen. Lies ab Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Das heißt dann weiter, auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure alten Männer werden Träume haben. Gott offenbart so getreu seinem Plan und seinem Ziel mit der Welt, uns jetzt immer wieder schrittweise etwas von seinem Plan mitzuteilen. Petrus nimmt das Alte Testament und spricht es in die konkrete Situation hinein. Prophetisch, das hat Gott damals gesagt. Und hier erfüllt es sich vor euren Augen in der Geschichte. Aber das wurde Jahrhunderte, bevor es Wirklichkeit wurde, bereits als Vorschau Gottes im Alten Testament vorausgesagt. Gott kündigt sein Handeln an. Gott sagt, das Kommen seines Sohnes voraus, es erfüllt sich. Er sagt, das Kommen des Heiligen Geistes voraus. Und auch das erfüllt sich am Pfingsttag, das, was wir heute feiern. Gottes Ratschluss kommt zustande. Geschieht. Also hier haben wir auch einen Beweis für den Plan Gottes. Bitte haltet das fest. Wir haben einen Plan Gottes und haltet nicht an dem fest, was uns in der Weltgeschichte Not macht. Unser Blick muss woanders hingehen, sonst werden wir verrückt. Der Blick muss woanders hingehen. Wir nehmen Gott beim Wort und wir haben gute Gründe dafür, das zu tun, weil wir sehen, dass es sich erfüllt. Auch durch das Kommen des Geistes, als die Menschen in Jerusalem an jedem Tag angesichts dieses Phänomens vor einem Rätsel standen. Gott erfüllt sein Wort. Und wir sehen, dass hier etwas Großartiges beginnt, seit 2000 Jahre lang. Gott beginnt sein Volk, das er vor Grundlegung der Welt im Blick hatte, aus allen Nationen zu sammeln. Vers 21. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Vers 47, der letzte Vers in Apostelgeschichte 2, heißt es dann, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Schaut, das beständige Wachstum der christlichen Gemeinde kommt daher, weil Gott hinzufügt. Und ich habe ehrlich gesagt nur eine einzige Erklärung für das Bestehen der Gemeinde bis heute, nämlich, dass Gemeinde Gottes Plan ist. Es gibt für mich keine andere Erklärung. Wenn ich sehe, wie schnell Leute aus dem einen oder anderen Grund aus Gemeinden reingehen, rausgehen, aus diesem Gemeindewerk rausgehen, reingehen, es ist Gottes Werk. Wenn Kirche nur eine menschliche Einrichtung für Menschen wäre, wäre sie schon längst zugrunde gegangen. Diese Gemeinde würde es nicht geben, wenn sie Gott nicht vor Grundlegung der Welt schon im Blick gehabt hätte. Die, die zur Gemeinde gehören, wissen, was ich damit meine. Gottes Gemeinde wurde ins Leben gerufen am Pfingsten. Und sie existiert durch den Plan Gottes. Und sie wird ewig existieren. Und somit ist Pfingsten und dies wiederum ein Beweis für seinen Plan, dass er bis heute Menschen aus allen Nationen ruft und in seine Gemeinde einfügt. Das heißt, wir können das sagen, Gott führt sein Werk weiter bis zum Ziel. Bis zum Ziel. Also so manches in der Pfingstpredigt von Petrus deutet auch an, dass damals noch nicht alles erfüllt worden ist. Ich weiß nicht, wenn ihr den Text richtig lest. Ich möchte nochmal lesen aus Apostelgeschichte 2, Abvers 19. Da heißt es, und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ist das schon passiert? Nein. Also ist auch da noch was offen. Das ist noch nicht die ganze Erfüllung gewesen in Apostelgeschichte 2. Da steht noch was aus. Aber wir kriegen immer mehr Offenbarung, fortschreitende Offenbarung in der Schrift, auch hier durch Petrus. Es gibt auch noch nicht Erfülltes in der Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2. Aber auch das wird kommen. Das Ziel bleibt Rettung und Wiederherstellung von Gottes Welt. Auf dem Weg ist die Gemeinde. Bitte vergessen wir an diesem Pfingsttag diese eine Wahrheit nicht, selbst wenn wir über die Lehre, über den Heiligen Geist so viele Diskussionen in Gemeinden haben. Es ist wirklich anstrengend. Ein wesentlicher Punkt, wir können gar nicht alles betrachten hier, aber ein wesentlicher Punkt ist doch, dass das Kommen des Heiligen Geistes den absoluten Beweis dafür liefert, dass Gott sein Werk fortführen wird, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Es geht weiter. Und diese Gemeinde ist Teil davon. Wenn du Jesus kennst, bist du Teil davon. Der Heilige Geist hat als erstes die Gemeinde gegründet. Und dann prägt er sie durch das Wort Gottes, das er inspiriert hat, durch die Schreiber danach. Der Heilige Geist ist in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und er führt in dieser Zeit das Werk bis zum Ziel. Das ist das, was wir glauben. Und darin finden wir Trost und Ruhe. Leute, ich sehe die Weltgeschichte, ich lese die Zeitung, ich schalte Fernsehen oder Radio ein, ich höre Nachrichten, ich verfolge die Reden der Politiker, ich verfolge die Konferenzen, ihr Kommen und Gehen und nehme die Pläne zur Kenntnis, was immer sie mit der Welt vorhaben. Ist auch in Ordnung, gehört ja dazu. Vieles muss getan werden. Aber ich baue nicht darauf. Bau nicht darauf. Das ist nicht deine Sicherheit. Niemand hat letzten Endes die Kontrolle und die Sicherheit, die wir meinen zu haben. Alles scheitert letztendlich am Herzen des Menschen. Da braucht nur so einer aufstehen und eine Entscheidung treffen und jetzt haben wir wieder einen Krieg. Hätten wir nie dran gedacht. Leute, die Welt ist nicht besser, sondern schlechter geworden. Wer könnte das nicht besser bestätigen als wir in dieser Zeit? Was sollen wir tun? Wir schauen stattdessen auf den Heiligen Geist in der Gemeinde, sehen den Plan Gottes, sehen den alles überragenden Ratschluss über unsere Geschichte und dann erkennen wir, dass das Ziel sicher ist und dass es wahr ist und kommen wird, weil Gott treu ist. Ist das dein Fokus? Ist das unser Fokus als Gemeinde? Gott erfüllt sein Wort, er erfüllt seine Verheißung. Das Kommen des Heiligen Geistes ist ja nur der vorläufige Höhepunkt in Gottes Plan. Aber allein das ist schon ein großes Werk. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das alles erlangen können. Wie können wir Teil davon bekommen? Wie kamen die Apostel dazu, zur Gemeinde zu gehören? Wie können alle anderen Menschen aus den Nationen daran teilnehmen? Wie kannst du daran teilnehmen? Und für die, die schon daran teilnehmen, als Erinnerung, was ist denn da mit uns passiert? Was ist denn dieses Getauftwerden mit dem Heiligen Geist? Das Pfingstfest in Apostelgeschichte 2 beantwortet diese Frage perfekt. Wir müssen nicht spekulieren. Wir müssen nichts dazu dichten. Steht eindeutig hier. Wir müssen also wieder abtauchen in die Geschichte, denn die Geschichte geht weiter. Und ich möchte noch einen vierten Gedanken hier mitgeben. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Geschichte bis heute. Das müssen wir sehen. Die Apostelgeschichte ist ja ein Geschichtsbuch, wo wir sehen können, wie ist denn das alles dann konkret entstanden in der Geschichte? Wie führt denn der Heilige Geist sein Werk, den Plan Gottes fort? Darüber lesen wir in den Briefen, als Lehrbriefe, wo Paulus uns das und andere das nochmal ganz genau erklären. Petrus predigt darüber, aber auch an diesem besonderen historischen Tag. Wie kann ich diese Perspektive bekommen? Keinem von uns ist das in die Wiege gelegt worden. Die Beziehung zu Gott, sie kommt von oben. Wie kann ich zu dieser Gewissheit der Zuversicht gelangen? Wie kann das alles lebendig, real und auch entscheidend für mich werden in meinem Leben? Pfingsten war ja der Beginn. Aber was ist da passiert? Die Antwort ist bis heute dieselbe wie damals. Nämlich durch das, was der Heilige Geist tut. Was tut er? Lass mich da einige Gedanken euch noch mitteilen. Das Erste, was wir sehen, was auch die Briefe bestätigen, was wir nicht nur in der Apostelgeschichte geschichtlich finden, sondern was die Briefe bestätigen, ist, er beruft uns. Der Heilige Geist beruft uns. Kapitel 2 in Apostelgeschichte, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, also die nicht zu Israel gehören, so viele irgend der Herr, unser Gott, versteht er, herzurufen wird. Wer ist in Aktion? Was muss von oben kommen? Ein Ruf muss kommen. Paulus schreibt genau das später an Timotheus. 2. Timotheus 1. Darum, ich habe es vorhin gelesen. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, einem besonderen Ruf. Heute hier haben wir die Antwort. Es wird bestätigt in den Lehrbriefen, was Petrus in Apostelgeschichte 2 sagt. Das ist nichts Gewöhnliches. Oh, ich habe mich halt für Jesus entschieden. War meine Evangelisation, habe mich für Jesus entschieden. So lapidar. Ein heiliger Ruf, damit beginnt alles. Der beginnt nicht bei dir Rettung, sondern die Gott rufen wird. Da beginnt Rettung. Von oben. So hat es auch begonnen. Das ist das, was Petrus am Ende seiner Predigt sagt an Pfingsten. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Warum sitzt du heute Morgen hier? Weil Gott nach wie vor ruft. Weil er dich im Blick hat. Weil er dich ruft. Das ist der Weg, den Gott geht. Sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Gerufen, berufen. Er beruft sein Volk mit einem heiligen Ruf, das er bereits vor Grundlegung der Welt im Blick hatte. Und in der Geschichte vollführt er seinen Plan. Was bedeutet das für uns, für dich, für mich? Es heißt, dass alles, was Gott geplant und beabsichtigt hat, auch mich und mein Leben betrifft. Und dass der Heilige Geist mich dann zuerst befähigt, zu reagieren. Es ist eine ganz zielgerichtete Souveränität Gottes, damit seine Pläne Wirklichkeit werden, auch in meinem Leben. Ganz ehrlich, ich habe das bei meiner Entscheidung für Jesus nicht verstanden. Nur wer durch die Kraft des Heiligen Geistes berufen wurde, kann sehen, kann geistlich hören, kann geistlich verstehen. Der kann überhaupt dazukommen. Ist uns das bewusst, wie abhängig wir von Gott sind? Es ist Gottes Art und Weise, uns die Wahrheit seiner Botschaft deutlich zu machen, die Wahrheit über seinen ewigen Plan. Das ist Predigt, Lehre, wir müssen es weitersagen. Aber er muss uns die Augen öffnen, sonst bleiben wir blind. Deswegen ist für uns das so hoch, sola gratia. Es ist allein die Gnade, die dich rettet. Allein die Gnade, das ist ein Werk Gottes. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in dieser Zeit. Und das ist das größere Werk, was Jesus in Johannes 14 anspricht. Ihr werdet größere Werke tun. Dieses Innere, geistlich lebendig machen, was kein Mensch kann, das sind die größeren Werke. Denn darüber redet das Neue Testament und nichts anderes. Ich weiß nicht, was wir heute daraus gemacht haben. Er beruft uns und wir brauchen diesen Ruf, weil wir da stehen, wo wir eben von Natur aus stehen, nämlich weit weg von Gott. Wir haben keine Ahnung von Gott. Das ist das größte Wunder, wo das geschieht. Und woraus beruft uns denn der Heilige Geist? Die Bibel gibt eine Fülle von Bildern. Ich möchte nur eins nennen. Später schreibt derselbe Petrus, der hier predigt, in seinem Brief Folgendes. Ihr aber, und dabei wendet er sich an Christen, die sich aus dem Judentum und aus dem Heidentum der christlichen Gemeinde angeschlossen haben. Er sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist das Bild hier. Finsternis, Licht. Er hat vorhin in Johannes 1 genau dasselbe gelesen. Er berief uns von der Finsternis. Was meint die Bibel mit dieser Schwarz-Weiß-Aussage? Wir hätten es ja gern grau-grün. Es ist aber schwarz-weiß. Licht und Finsternis, es ist schwarz-weiß. Er berief uns von der Finsternis. Von Natur aus leben wir alle in der Finsternis. Das ist unser aller Geschichte, unser aller Geschichte. Ihr wart früher Finsternis, schreibt sogar Paulus in Epheser 5. Ihr wart das, ihr wart die Finsternis. Kann man sagen, das Leben ist, wie es ist und die Welt heute ist, wie sie ist, weil die ganze Menschheit sich in der Finsternis bewegt. Wir alle sind, wie Paulus es schreibt, tot durch unsere Übertretungen Sünden. Wir sind geistlich tot. Wir sind tot, wir sind blind, wir sind taub für Gott. Das ist unser ganzes Problem, unsere größte Not. Die Bibel meint damit, dass wir tot sind für das Leben aus Gott. Wir sind tot, wir können gar nicht reagieren. Wir leben in dieser Dunkelheit und definieren es als Licht. Wir sind blind. Meint ihr, ich glaube, meine Predigt ändert da was irgendwas an eurer Sicht? Ich kann das nicht. Wir predigen das Evangelium. Wenn Gott dich beruft, dann ist es von oben, dann wirst du es merken. Das ist das Geheimnis. Wird das Leben der Mehrheit heute, sagt mir die Antwort, durch den Glauben an den Plan Gottes bestimmt und geleitet? Meine Arbeitskollegen nicht. Interessiert die gar nicht. Wird das Leben der meisten Menschen von dieser Tatsache beeinflusst, dass dein Gottes einen Plan hat, der dich im Blick hat? Verschwenden Menschen überhaupt einen Gedanken an Gott? Gründet sich ihr Leben auf Gott? Was ist das Fundament der Existenz? Gott ist uns allen von Natur aus nicht eine einzige Überlegung wert. Von Natur aus. Die Geschichte des Menschen beginnt bei Menschen, sie endet bei Menschen. Menschen beginnen mit dieser Welt, sie hören mit ihr auf, sie leben. Wir gehörten alle dazu. Alle. Als wenn es keinen Gott gäbe. Wir sind reine Materialisten. Wir sind in diesem Leben und in dieser Welt, dem dazugehörigen System, gefangen. Das ist ein anderes Bild, was die Bibel bringt. Ihr seid gefangen. Sklaven. Und Ignoranten. Hört sich nicht gut an. Finsternis. Nicht schön. Natürlich fürchten Menschen sich vor einem Krieg. Sie haben Angst vor Bomben. Und sie sind besorgt, wenn Krankheit, ein Unfall oder Tod in ihr Leben einbricht. Aber es sind nur so vorübergehende Anwandlungen. Kein Grund, sich mal hinzusetzen und wirklich ernsthaft nachzudenken, zu überlegen, keinen Anlass zu grübeln, sich den Kopf zu zerbrechen. Was geschieht hier? Was passiert, wenn ich sterbe? Wohin gehe ich dann? Wozu bin ich überhaupt da? Äußerlich haben wir genug Anlässe, nach Gott zu fragen, aber keiner tut's. Warum? Finsternis. Diese Fragen stellt niemand. Und deshalb sind alle vom Schicksal und den Umständen abhängig. Von den Börsendaten, vom Wetter, von anderen sonderbaren Zufälligkeiten. So, davon sind wir abhängig. Davon machen wir uns abhängig. Diese Dinge bestimmen auch, wie wir leben und wohin wir gehen, in welche Richtung. Nicht nur das, lass mich das ein bisschen ausführen. Wenn Menschen in dieser Finsternis dann mal von Gott und von diesen Dingen hören, halten sie es für völlige Torheit. Völlige Torheit. Da werden die Köpfe geschüttelt. Willst du wirklich behaupten, dass es noch Menschen gibt, die an Gott glauben? Meinst du tatsächlich, dass es in unserem Jahrhundert Leute gibt, die Jesus von Nazareth für den Sohn Gottes halten? Erklärst du mir das gerade im Ernst? Das ist ein Witz. Das ist wahnsinnig komisch. Ein schwachsinniger Glaube. Das ist albern. So reagieren Menschen normal. Unverstand. Und das Tragische ist, dass wir in dieser Finsternis überzeugt sind, den richtigen Standpunkt zu haben. Und genau das ist die Sicht von unten, also unsere Sicht. Wir haben nicht die Sicht von oben. Wenn Gott nicht so eingreift wie Pfingsten, von oben bleiben wir blind und bleiben wir taub. Unser Verstand bleibt finster. Entweder diese Sicht kommt zu uns und ruft uns heraus, oder wir bleiben im Hier und Jetzt und sind verloren. Und der Apostel Paulus bestätigt das in 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch, also so wie wir geboren werden, vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Das heißt, aus dieser Finsternis müssen wir von einem Stärkeren herausgerufen werden. Das ist das, was Petrus hier in der Predigt sagt. Der Heilige Geist tut das. Er ruft heraus. Du wanderst nicht einfach so heraus aus der Finsternis, weil du es willst. Nein, es ist Teil des heiligen Planes Gottes, das an uns zu tun, aufgrund seines Ratschlusses und der Gnade. Ich weiß, das ist ein Perspektivwechsel. Aber wir müssen Dinge so sehen, wie die Schrift sie uns sagt. Und wie er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um sein Erlösungswerk zu vollbringen, das uns mit ihm versöhnt, so hat er jetzt seinen Geist gesandt, der uns dazu befähigt, das überhaupt zu erkennen. Das ist das Besondere am Pfingsten. Das will der Heilige Geist in dieser Zeit bei Menschen bewirken. Und genau damit begann der Heilige Geist am Pfingsttag. Ich weiß nicht, was wir heute daraus gemacht haben. Gott bietet uns nicht nur einen Weg zur Errettung, er führt uns in die Richtung, er beruft uns aus der Finsternis heraus in sein Licht. Und in Apostelgeschichte 2 sehen wir Petrus, Petrus den Fischer, Petrus den Prahler, diesen Angeber, der noch in der Nacht, bevor Jesus dann ans Kreuz ging, verraten hat, gelogen hat, verleugnet hat. Und er steht hier und bekennt. Er stellt sich diesen Massen und sagt mit Vollmacht, was Gott tun wird. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen aufgrund dieser Predigt von diesem Petrus. Weil Petrus so gut predigen konnte? Weil der Gottesdienstrahmen stimmt, die Musik richtig war? Weil der Heilige Geist ein Wunder getan hat? Ganz persönlich, das ist das passiert. Das war das Werk des Heiligen Geistes. Es war nicht etwa Petrus, sondern der Heilige Geist, der Petrus dazu benutzte, ihn als Prediger und als Kanal einzusetzen. Das tut Gott bis heute so. Es war seine Entscheidung, so einen Weg zu gehen, Menschen mit seinem Evangelium zu konfrontieren. Und dann passiert Folgendes, er führt Menschen in eine wirkliche Umkehr. In eine Umkehr. Als sie aber das hörten, Apostelgeschichte 2, Vers 37, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Was sollen wir tun? Schaut, es ist der Heilige Geist, der uns genau an diesen Punkt bringt. Und auf diese Weise beruft der Menschen aus der Finsternis in Gottes Licht. Das ist übernatürlich. Jesus hat gesagt in Johannes 16, wenn er gekommen ist, der Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Nicht von Spektakel. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das wird er tun. Und wo das passiert, ist der Heilige Geist hundertprozentig am Werk. Heiliger Geist zeigt uns den Terror der Finsternis, unsere Hilfe und Hoffnungslosigkeit. Und wir erkennen das und rufen, was soll ich tun? Welche Evangelisation führt Menschen dahin, was soll ich tun? Ich bin hoffnungslos verloren. Jesus wird nur noch angeboten als das Update meines Lebens, noch so ein Sahnekrönchen obendrauf. Was soll ich tun? Und Gottes Geist antwortet uns wie damals durch Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Was sagt Petrus? Tut Buße, also kehrt um, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie kannst du Anteil bekommen? Kehr um. Fang wieder an, nach Gott zu fragen. Gott ernst zu nehmen. Schaut, weil wir von uns aus nicht nach Gott fragen, bereitet dieser Geist uns vor. Dazu ist er gesendet worden. Indem er uns die Wahrheit über Jesus klar macht, sein Erlösungswerk, seine Gottheit, sein Tod am Kreuz, Auferstehung, den ganzen Plan Gottes. Deswegen glauben wir auch in dieser Gemeinde. Und in dem Augenblick, wo wir das sehen und glauben, verändert sich alles. Und wo sich nichts verändert, ist das wahrscheinlich nicht passiert. Und dann stehen wir im Licht, nicht mehr in der Finsternis, mit einer neuen Sicht von uns selbst, einer neuen Sicht des Lebens und des Todes, weil wir nun alles im Licht Gottes sehen können, dem ewigen Plan her sehen können. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn. Der Sohn vollbrachte sein Werk und kehrte zum Vater zurück. Der Geist wurde gesendet und er tut nun sein Werk. Das ist Pfingsten. Es ist die Augen zu öffnen, zur Erkenntnis zu bringen, über uns selbst, über unsere Lage, um die Vorsorge, die Gott getroffen hat. Er hat uns selig gemacht, schreibt Paulus, und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss, nach der Gnade. Du hast keinen Anspruch darauf. Gnade. Schenk. Und seitdem beginnen wir selbst als Pilger und als Reisende, uns in dieser Welt zu sehen. Das Beste kommt noch. Der Heilige Geist baut seine Gemeinde und führt sie als Gottes Volk zusammen. Und das ist das, was passieren wird. Er bewirkt die Wiedergeburt von oben. Das ist eigentlich Taufe mit dem Heiligen Geist. Verse 40, 41 noch. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ist genau das, was passiert. Leute, die mit dem Heiligen Geist getauft werden, werden zur Gemeinde hinzugefügt, nicht zur örtlichen zunächst mal, sondern zur weltweiten Familie Gottes. Paulus bestätigt das auch wieder in einem Lehrbrief, 1. Korinther 12, Vers 13. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Das ist seine Aufgabe in dieser Zeit, Menschen hinzuzufügen zur Familie Gottes. Die zielgerichtete Souveränität Gottes hat das bewirkt. Es war sein Plan. Und er vollbringt es in dieser Zeit. Er ist der Planer, er ist der Vollender. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich denke, so handelt er bis heute, um seinen Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Er kommt zustande. Gott, das alles so zu erleben und neu zu erkennen, setzt eine Neugeburt voraus. Wir denken immer das so sehr von unserer Seite her. Geistlich Tote können nicht reagieren. Habe ich recht? Tod ist tot. Geistlich Blinde können nicht sehen. Es muss zuerst etwas von oben her geschehen. Wir haben das in der Johannesreihe betrachtet. Jesus hat das gesagt in seinem Gespräch mit Nikodemus. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben her, heißt es ja eigentlich, von neuem geboren wird, von oben her, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Geht nicht. Es fehlt die Voraussetzung. Und genau durch diesen Prozess der Erkenntnis mitten in unsere Geschichte kommt Gottes Geschichte in unser Leben. Und er bewirkt die Neugeburt, die Wiedergeburt. Wie genau tut er das, die Wiedergeburt? Das würden wir gerne wissen, aber ich sage euch was. Das ist sein Geheimnis. Sein Geheimnis. Jesus sagt in Johannes 3, der Wind weht, wo er will, du spürst die Auswirkungen, aber du kannst nicht sagen, wo er genau herkommt. Ganz ehrlich, da würde ich es gerne lassen. Wir sind so unterschiedlich. Wir brauchen so eine persönliche Zuwendung Gottes. Er weiß, wie er bei dir das bewirkt, das du erkennst. Das ist sein Geheimnis. Da bleibt es. Was wir erkennen können, ist, dass durch die Geburt von oben uns die Augen geöffnet werden und die Wahrheit so kraftvoll offenbart wird, dass wir wie die Menschen in Apostelgeschichte 2 ausrufen, was sollen wir tun? Kann ich dazugehören? Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Der Geist Gottes ist ein machtvoller Geist. Er kann das an unserem Verstand wirken, kann ihn erleuchten, was kein Mensch tun kann. Das ist das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Er kann ihm die Fähigkeit geben, die ihm vorher fehlte. Er kann den natürlichen in einen geistlichen Menschen verwandeln. Er erkennt und begreift, worüber vorher nur lachen konnte. Das Werk des Heiligen Geistes besteht darin, Gott uns etwas von seiner Herrlichkeit zu zeigen. Bis heute tut er. Ich möchte euch ermutigen, das neu in den Blick zu bekommen, auch für uns als Kraftquelle. Ich möchte damit enden, dass der Plan vollendet wird. Wenn wir das alles sehen und wahrnehmen, dann erkennen wir, Pfingsten ist ein vorläufiger Höhepunkt, aber wir gehen auf einen weiteren zu, denn Gott führt seine Geschichte ans Ende, diesen letzten Teil, wo er seine Gemeinde sammeln wird. Hoffnungsvoll in diesem Leben kann eigentlich nur jemand sein, der diesen Plan Gottes kennt. Diesen sicheren Plan, von dem Gott sich durch nichts und durch niemand abbringen lassen wird. Nochmal Apostelgeschichte 2. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus den Nazarener, ein Mann von Gott vor euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach bestimmten Ratschluss. Warum ist Christus gestorben? Weil es vor Grundlegung der Welt den Plan gab. Nach Vorgabe, nach Ratschluss, nach Vorkenntnis Gottes. Und den habt ihr durch die Hand von Gesetzeslosen ans Kreuz schlagen lassen. Wir kommen ab nächste Woche in diese Phase rein. Leidensweg Jesu. Schaut, dieser Plan wird nicht scheitern. Er wird nicht scheitern. Er ist fest. Er ist gelegt worden vor Grundlegung der Welt und verwirklicht sich in der Geschichte. Auch durch das, was der Heilige Geist jetzt tut. Und er ist absolut sicher für die, die zur Gemeinde gehören. Ich möchte ein Wort aus vom Paulus abschließen, wo das nochmal sicher ist. Für euch, die ihr zur Gemeinde gehört. Für einige, die vielleicht die Frage stellen, was soll ich tun? Paulus schreibt, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, was versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand, die Anzahlung unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. Versiegelt worden durch diesen Geist Gottes. Lasst uns in diesem Wissen auch weitergehen, auch als Gemeinde, und wir leben hier nicht verpulvert mit nebensächlichen Fragen. Und schauen, Gott, wo ist unser Teil in dieser Stadt, auch als Gemeinde. Jesus, ich danke dir für dieses historische Ereignis vom Pfingsten, wo du dein Wort eingehalten hast, den Tröster zu senden, der auch unser Ermahner ist, unser Ermutiger, unser Parakletos, der für uns eintritt. Ich bitte dich, dass wir aus dieser Kraft heraus leben und uns von deinem Wort leiten lassen, was seine Aufgabe ist und was nicht. Wir bekennen, es ist so viel Verwirrung gerade in der Kirche, auch was die Aufgaben des Heiligen Geistes betrifft. Aber in Apostelgeschichte 2 hast du es uns gesagt. Ich bitte dich, dass du uns weiter lehrst und uns diese Kraft auch weiterspüren lässt und dein Reich erweiterst und Menschen herzurufst, die hier in dieser Gemeinde auch ein Zuhause finden.